Hallo, ich bin Juliane Neubauer und für diesen Podcast spreche ich mit Menschen, die eine besondere Herausforderung im Leben meistern. Manche haben gelernt, mit einem Schicksalsschlag klarzukommen. Andere bewältigen besondere Aufgaben in ihrem Alltag. Es geht oft um Themen, über die wir in den Nachrichten berichten. Aber dabei wird oft über die Menschen gesprochen und selten mit ihnen. Diesen Podcast hört ihr werbefrei in der ARD-Audiothek.
Sexuell abstinent zu werden, war eben eine Entscheidung. Ich möchte lieber ganz auf Sex verzichten, als die Sexualität leben zu müssen, die ich davor leben musste. Dann lieber kein Sex.
Das sagt Simon. Simon ist seit 5 Jahren abstinent. Er ist in eine Krise geraten, in der Sex und Pornos seinen kompletten Alltag bestimmt haben. An einem Tiefpunkt hat er sich entschieden, Schluss zu machen mit Sextreffen und Pornos. Da Sexsucht sehr unterschiedlich erlebt werden kann, werden wir auch Marens Erfahrung mit zwanghaften sexuellen Handlungen hören. Sie bezeichnet sich außerdem als beziehungssüchtig. Was sie darunter versteht und wie sie und Simon aus ihrer Sucht herausgekommen sind, erzählen sie uns in der nächsten Stunde. Und, das habt ihr vielleicht schon gehört, wir haben die Stimmen der beiden auf ihren Wunsch hin etwas verfälscht und auch ihre Namen geändert, denn sie wollen hier anonym bleiben.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
Ich bin Maren, ich bin über 60 Jahre alt inzwischen, habe außer der Sucht nach Beziehung, Lüsternheit, Pornografie, bin ich seit 20 Jahren, trinke ich keinen Alkohol mehr.
Mein Name ist Simon, ich bin 57 Jahre alt, ich bin seit etwas über 5 Jahren Mitglied der Anonymen Sexaholiker und seitdem auch abstinent im Sinne des Programms. Ich bin auch drogensüchtig, ich bin schon viel länger abstinent auch von Drogen und bin aber erst mit 52 darauf aufmerksam geworden, dass ich auch ein Suchtproblem mit Sex und Pornografie habe, vor allen Dingen.
Ich persönlich bin noch nie mit Sexsucht in Kontakt gekommen. Ja, klar. Es gibt Menschen, die sehr gerne, sehr oft Sex haben und offensichtlich auch viele, die Pornos konsumieren. Das zeigen die Klickzahlen der einschlägigen Plattformen im Internet. Es geht da um hunderte Millionen Klicks am Tag. Wenn ich in meinem Umfeld erzählt habe, dass ich eine Folge zu Sexsucht mache, kamen vor allem alberne Kommentare. Ich finde, das ist ein Grund mehr, darüber zu sprechen. Um zu erfahren, was hinter der Krankheit steckt, bin ich auf die anonymen Sexaholiker zugegangen. In über 70 Städten in Deutschland treffen sie sich. Und wenn wir hier über die Gemeinschaft sprechen, dann sagen wir kurz AS. Ich habe also bei AS nachgefragt, ob jemand bereit wäre, in diesem Podcast über seine Suchterfahrung zu sprechen. Und dann haben mir Simon und Maren geschrieben. Wir sind uns für dieses Gespräch zugeschaltet von West nach Ost, so viel darf ich sagen. Zuerst wollte ich wissen, was sind denn die richtigen Begriffe für Simon und Maren, wenn wir über Sexsucht sprechen?
Wir nennen uns Sexaholiker. Und ich kann inzwischen mit dem Begriff Sexsucht, kann ihn auch nehmen. Und ich glaube aber, dass die Vorstellung so allgemein, wenn man hört, jemand ist sexsüchtig, so die Vorstellung ist, dass die Menschen ja gleich über jemanden herfallen, dass es Menschen sind, die den ganzen Tag rund um die Uhr Sex brauchen in der Art. Und wenn ich jetzt bei mir gucke, dann erfasse ich den Begriff inzwischen sehr, sehr viel weiter. Also für mich gehört da auch Beziehungssucht mit rein bei mir und das, was wir bei AS als Lüsternheit oder Lüsternheitssüchtig bezeichnen. Also eher dieser, ja, ich sag's jetzt mal so, dieser Nervenkitzel, diese Aufregung, sowohl körperlicher als auch emotionaler Art. Und insofern ist für mich der Begriff, wenn wir nur Sexsucht sagen, glaube ich, doch eher ein Stück weit zu eng gefasst. Ich habe aber keinen besseren Begriff. Letztlich ist es für mich entscheidend, dass ich bei AS eine Lösung gefunden habe für meine Problematik. Und insofern ist der Begriff dann für mich ein Stück weit doch wieder auch sekundär und egal geworden.
Simon, möchtest du noch was ergänzen?
Sagen wir mal, für die Beobachtung meiner Krankheit ist der Begriff Lüsternheit eben sehr hilfreich. Deswegen ist auch AS für mich das Hilfsangebot, wo ich glaube, dass mir am meisten helfen kann. Aber Sexsucht, es trifft auch auf jeden Fall zu. Es erfasst vielleicht nicht die ganze Dimension des Phänomens, aber es trifft auch zu und es ist vor allen Dingen ein Begriff, der anschlussfähig ist eben mit dem öffentlichen und dem wissenschaftlichen Diskurs. Und deswegen finde ich ihn sehr hilfreich. Es gibt dann bei uns manche, die bezeichnen sich als pornosüchtig und das wäre also für mich, natürlich bin ich auch pornoabhängig gewesen, aber das wäre für mich zu schmal. Ja, also das wäre für mich zu, damit würde ich also bei weitem nicht erfassen, was ich für ein Problem gehabt habe. Also der ganze Komplex Romantik und Partnerbeziehung so spielt da mit rein. Also das Verlangen, Beziehungen, aber auch Medien und alles Mögliche eben zu benutzen, um ein Gefühl der Leere oder der Unzufriedenheit oder der Aufgewühltheit oder irgendwas damit zu verdrängen oder zu betäuben, das ist eben mein Problem.
Nachdem wir die Begrifflichkeiten geklärt haben, möchte ich natürlich wissen, wie Simon und Maren in die Sucht geraten sind. Als erstes erzählt Simon, wie er aufgewachsen ist und wie die Sexualität bei ihm irgendwann zwanghaft wurde.
Ich bin in einem bildungsbürgerlichen Haushalt aufgewachsen, bin der sechste von sechs Söhnen. Und so ein bisschen als Nachzügler geboren, also mein jüngster Bruder ist 5 Jahre älter als ich und meine älteren Brüder, also die waren, als ich im Kindergarten war, waren die schon in der Pubertät. Also meine, sagen wir mal, Beurteilung meiner Kindheit, wie sie da, oder meiner frühen Kindheit, wie sie damals war, ist auch, dass ich glaube, dass meine Familie, also meine Mutter besonders und meine Eltern und auch selbst meine Geschwister einfach auch überfordert waren mit der Situation, dass da jetzt nochmal ein kleines Kind war, das auch nicht geplant war und das jetzt sehr viel Aufmerksamkeit brauchte und obwohl die großen Geschwister eigentlich auch selber sehr viel Aufmerksamkeit brauchten. Und ich bin einfach in diesem großen Haus, in dem ich aufgewachsen bin, viel alleine rumgelaufen als kleiner Stöpsel und auch manchmal in den Zimmern meiner Brüder. Und da gab es eben auch ja, Erotikmagazine oder irgendwie Medien, die also vor allen Dingen Magazine, wo ich dann zum ersten Mal mit Sex und Nacktheit und so weiter konfrontiert worden bin, schon als sehr kleiner Junge. Ich würde sagen, im frühen Grundschulalter muss das ungefähr gewesen sein. Und das hat mich dann gleich elektrisiert, ja. Ja, also das war immer das Faszinierendste für mich, Sex und nackte Menschen und so. Aber es gab tatsächlich Zeiten, wo das dann auch nicht so eine Riesenrolle gespielt hat, also nicht so im Vordergrund stand. Ich habe dann später ja auch Drogen genommen, aber ich bin zur Schule gegangen, ich hatte Freunde, ich hatte auch eine Jugend, die nach außen auch relativ normal aussah. Also, aber ab 14 habe ich eben Drogen genommen, Cannabis vor allen Dingen, später auch Alkohol und auch andere Sachen. Und da war dann erstmal so, sagen wir mal, vielleicht Sex auch ein paar Jahre lang nicht das Hauptthema. So, aber es kam dann mit der ersten Freundin und so weiter, kam das eben schon dann, dass ich gemerkt habe, dass ich da immer an Grenzen kam, wo ich mehr wollte und sie nicht und so.
Und welches Alter hattest du da?
Ich hatte, also das erste Mal Geschlechtsverkehr hatte ich mit 17, glaube ich. Also es war jetzt nicht rasend früh. Ja, aber eben, ich war eben meistens bekifft und also es war chaotisch. Ja. Auch die Freundin, die ich mir ausgesucht habe, das war irgendwie, also wir haben eigentlich auch nicht gut zusammengepasst. Das habe ich ständig gefühlt und trotzdem fühlte ich mich aber abhängig von dieser Beziehung. Ich musste die haben irgendwie. Das war schon auch so ein erstes Dilemma, in dem ich steckte. So, ich habe gemerkt, eigentlich passen wir nicht zusammen, aber ich kann das auch nicht beenden. So, das ging so ein paar Jahre und das war auch mit späteren Beziehungen so. Also, dass ich an einer Beziehung festgehalten habe, obwohl ich gemerkt habe, es funktioniert gar nicht. Ja. Und nicht zuletzt auch um der Sexualität willen, aber auch irgendwie, weil dieses, ich musste eine Partnerin haben. Also es war nicht nur Sex, es war auch dieses, ohne Partnerin bin ich nicht vollständig. Ja. Dieses Gefühl. Und ansonsten hatte ich aber selbst sehr wenig Selbstbewusstsein. Ja. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass ich mich nicht wertgeschätzt habe, sondern auch in dem Sinne, dass ich wirklich keine Ahnung hatte, was ich eigentlich will und möchte und brauche. So. Ich habe ein Studium angefangen, das nicht zu mir passte. Ich hatte dann eben eine Partnerin, die nicht zu mir passte. Wir hatten ein Kind, das lief sehr chaotisch alles. Und ich habe dann mit 27 zum ersten Mal ein 12-Schritte-Programm gefunden, wo ich von Drogen clean werden konnte und wo ich durch die Arbeiten auch mit 12 Schritten, oder dieses Programm arbeitet auch mit 12 Schritten, wo ich zum ersten Mal irgendwie Werkzeuge an die Hand bekommen habe, dass ich mich ein bisschen darüber orientieren kann, was eigentlich wer ich eigentlich bin und und wo es mit mir hingehen könnte. So.
Weil jetzt muss ich mal ganz kurz einschreiten, weil wenn du jetzt schon das 12-Schritte-Programm nennst, du hast das ja gefunden. Das heißt, du musst ja auch noch was gesucht haben. Also das heißt, es muss ja erstmal ein Gefühl da gewesen sein, ich muss mich hier mal auf die Suche machen. Also irgendwie bin ich hier gerade auf einem Holzweg oder so. Also wie bist du auf dieses 12-Schritte-Programm gekommen und warum hast du gedacht, das ist jetzt mal dran?
Ja, das war so ähnlich wie mein Tiefpunkt mit der Sexualität. Also ich hatte mit 27 einen Tiefpunkt, also eine schwere Krise im Leben, wo es mir sehr, sehr schlecht ging. Das hing auch mit einer Trennung zusammen, eben von meiner damaligen Partnerin, der Mutter meiner älteren Tochter. Und wo ich so viel Depression und Angst hatte, dass auch die Drogen, die ich damals konsumiert habe, mir nicht mehr geholfen haben. Das heißt, ich hatte entweder musste ich härtere Drogen oder effektivere Drogen konsumieren, sagen wir mal, oder irgendwie anders, ja, oder irgendwas anderes finden. Und das war der Punkt, wo ich mich zum ersten Mal auf die Suche nach Hilfe gemacht habe. Also da habe ich zum ersten Mal eine Psychotherapie angefangen, eine ambulante, und habe auch einfach viel, ich habe dann viel mit manchen Leuten, also ich hatte auch ganz gute Freunde und denen habe ich auch relativ viel dann erzählt, wie es mir geht und so. Und einer war dabei, der war damals bei den Anonymen Alkoholikern und der kannte dieses Lebensgefühl, in dem ich mich damals befand. Also dieses, was wir Tiefpunkt nennen in den 12-Schritte-Programmen. Und der hat mich dann mal in so ein AA-Meeting mitgenommen. Und dann, ja, nach einer Zeit habe ich dann eben gefunden, dass Narcotics Anonymous, also so heißt dieses Programm für Drogensüchtige, für mich eine große Hilfe ist. Und da dem habe ich mich dann angeschlossen. Und das hat mir dann wirklich auch geholfen, besser mit mir klarzukommen. Ja. Und damals gab es auch noch kein Internet und deswegen war so, also Pornografie noch nicht so, hat damals nicht so die Rolle gespielt in meinem Leben. Und es ging dann ein paar Jahre ziemlich gut. So. Und dann, als das Internet kam, hat das mit der Pornografie so inflationär ist das in mein Leben eingebrochen, dass ich dann jahrelang wieder sehr verwirrt war über das, wer ich bin.
Also als das Internet kam, ich glaube, da könnte man ja jetzt über die 90er Jahre sprechen, aber ich glaube, du bist ein bisschen später jetzt in deiner Zeitrechnung noch, oder?
Also, dass ich Flatrate-Internet hatte, das war bei mir so ab Anfang 2000, also 2002, 2003 kam das.
Und wie alt warst du da?
Da war ich Anfang, Mitte 30.
Du warst schon 5, 6 Jahre eigentlich erstmal auf einem besseren Weg, nachdem du diesen, ich sage jetzt mal, Entzug gemacht hast oder das 12-Schritte-Programm. Und dann kam quasi die nächste Krise durch die Pornografie im Internet.
Ja, es kam noch nicht gleich eine tiefe Krise. Also ich hatte immer mal so kleine Krisen damit, ja, mit Internet und Pornografie und habe dann sozusagen mit Hilfe von Narcotics Anonymous und den Leuten, die mir da geholfen haben, auch das immer mal wieder so ein bisschen eindämmen können. Aber ich bin halt nie wirklich, also ich habe nie einen Weg gefunden für mich, wo ich sagen konnte, ich bin jetzt abstinent von diesem Problem. Das ist immer wieder, also das kam und ging halt so, oder das ging auf und ab.
Und was waren das für Momente oder für Situationen, wo du dich quasi im Internet dann nach Pornos umgeschaut hast oder wo du entschieden hast, ich möchte das jetzt nutzen oder brauche das jetzt?
Also bei einem Süchtigen, wenn er sein Suchtmittel benutzt, zu sagen, der entscheidet sich dafür, das finde ich zum Beispiel schon, dass, also allein die Formulierung kann man schon bezweifeln. Ja,
ja, ist natürlich, gut, dass du das sagst.
Ja, natürlich ist das so, ja, aber es ist ja eigentlich, es ist ja auch ein innerer Zwang. So. Also ich habe das nicht, zuerst mal gar nicht registriert, dass mein Medienumgang problematisch ist oder nur an bestimmten Punkten, ja. Und aber nicht insgesamt. Also ich habe das nicht insgesamt in Frage gestellt, ja, wie viel ich von diesem Medium konsumiere, Internet und so. Eine erste Krise hatte ich, als ich meine Doktorarbeit schrieb, und da war das dann eben so, dass meine Frau vormittags arbeitet. Also ich war dann wieder in einer Beziehung. Wir waren noch nicht verheiratet, also meine damalige Partnerin war dann morgens vormittags arbeiten. Die Kinder waren vormittags in der Schule und ich habe versucht, an meiner Doktorarbeit zu schreiben. Und das war dann eben so, weiß ich nicht, diese 5 oder 6 Stunden, die ich da zur Verfügung hatte, oder 4, halt, es war auch verschieden. Da war dann, würde ich mal sagen, schätzungsweise die Hälfte ging dann für Medienmissbrauch und Masturbieren drauf und die andere Hälfte vielleicht so fürs Arbeiten an dieser Arbeit. Ja. Und allein dieses, dass es so zäh voranging und dass ich eben so viel mit Pornografie zugange war, das hat mich damals schon auch ziemlich fertig gemacht. Ich hatte dann auch eine Erektionsstörung, also meine Frau hätte auch gern Sex mit mir gehabt, aber es ging auch ab einem bestimmten Punkt nicht mehr. Und vor allen Dingen war auch, also Medienmissbrauch und Pornografie und dieses ganze Also das führt auch zu einer emotionalen Abstumpfung. Ja. Also meine Frau war einerseits unzufrieden mit unserer Sexualität, sie war aber vor allen Dingen auch sehr unzufrieden mit unserer emotionalen Intimität. Ja, also das irgendwie, die hat öfter zu mir gesagt, ich möchte mal gerne wissen, was in dir vorgeht. Du vergisst ständig, worüber wir geredet haben. Ja, ständig bist du nicht bei der Sache. Irgendwie habe ich das Gefühl, du bist ständig mit dem Kopf ganz woanders. Und das war auch so. Mir war das auch ein Rätsel oder ich habe gar nicht gewusst, was die wollte. Ja, oder ich habe das auch, manchmal habe ich mich auch darüber geärgert und habe gesagt, immer will die, immer bin ich dir nicht gut genug und so. Und es gab dann einfach so ein Auf und Ab. Also irgendwann war diese Arbeit dann geschrieben und dann war ich auch nicht mehr so viel im Homeoffice und dann hatte ich auch nicht mehr so viel Gelegenheit im Internet so random unterwegs zu sein und dann wurde das auch mal wieder besser mit unserer Sexualität und ich hatte weniger Pornokonsum und so. Aber nach dem Ende unserer Beziehung, das war eben 2019, danach ging es dann rapide bergab, also dass ich dann diesen Schmerz über diese Trennung sozusagen, das Einzige, was mir einfiel, war das eben wiederum mit Sex irgendwie zu kompensieren. Ich habe dann versucht, Affären anzufangen. Ich war sehr, sehr viel im Internet, auch auf so ganz düsteren Dating-Plattformen unterwegs. Und es war sehr schlimm. Und dann hatte ich mit 52 eben dann meine Krise mit dieser Ausprägung meiner Sucht.
Und was war der Punkt für dich, wo du dann gesagt hast, boah, jetzt aber mal hier Handbremse?
Es hatte verschiedene Aspekte. Das eine war, ich habe mitgekriegt, ich möchte aufhören mit Pornografie und kann es nicht. Und das war irgendwie bei den Drogen. Ja, ich möchte aufhören, es hilft mir nicht mehr oder also es bringt mir nicht mehr das, was ich davon haben möchte und ich kann aber nicht aufhören, obwohl es mein Leiden nicht mehr vermindert. Ja. Und das andere war, ich ging weiterhin in die Narcotics Anonymous Meetings und das war eben damals das, was heute für mich AS ist. Also das war sozusagen meine Familie. Das waren die Leute, die mich verstanden haben. Das waren die Leute, denen ich mich über Jahrzehnte nahe gefühlt habe. Und auf einmal war das nicht mehr so. Ich fühlte mich ihnen nicht mehr nahe. Ich fühlte mich total abgetrennt. Ich saß in diesen Meetings und hatte das Gefühl, ich bekomme da gar nicht mehr das, was mir über Jahrzehnte geholfen hat. Also diese intime Nähe, diese Ehrlichkeit, die ich mit diesen Leuten habe, kann ich da nicht mehr haben. Und es war ein furchtbares Gefühl der Isolation, ja. Also mit Leuten in diesen Meetings zu sitzen, mit Leuten, die ehrlich teilen zu hören und selber das Gefühl zu haben, ich komme da nicht mehr ran.
Weil du jetzt ein anderes Problemfeld hattest, weil es für dich nicht mehr um Drogen ging? Oder was hat für dich da die Distanz hergestellt?
Weil ich emotional tot war oder taub, ja. Also ich habe bis zum Maß Sex gehabt mit mir selbst. Und teilweise auch mit anderen. Also ich habe gemerkt, ich habe noch bevor ich bin dann ja in eine psychosomatische Klinik gegangen und ich war noch irgendwie ein oder zwei Wochen davor, bin ich zu einem Date gefahren, also wo ich ein ganzes Wochenende mit einer Frau Sex hatte. Und eigentlich lebte ich in Schmerzen, ja, über das Ende meiner Ehe. Und ich habe an diesem Wochenende gemerkt, ich spüre nichts mehr von diesen Schmerzen. Ja. Ich fühle mich eigentlich wie ein Roboter. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass Sexualität, also was wir dann Lüsternheit nennen, den Begriff kannte ich damals noch nicht, oder also nicht in dem Zusammenhang, dass das wirklich wirkt auf mich wie so ein Benzodiazepin. Ja? Also dass ich mich wirklich gar nicht mehr spüre, dass ich mich wirklich fühle wie ein Roboter. Und das war mir schon unheimlich. Also das war mir sehr unheimlich. Und ich hatte einfach eine Depression. Ich hatte eben auch eine berufliche Krise. Ich habe damals eine Umschulung gemacht, die ich abbrechen musste. Es gab einfach diesen Tag, wo ich bei meiner Hausärztin saß und geheult habe und gesagt habe, ich kann nicht mehr, können Sie mir irgendwie helfen, in so eine psychosomatische Klinik zu kommen? Ich brauche unbedingt irgendwie Hilfe und muss auch mal hier raus so und brauche irgendwie Hilfe. So. Und dann ging das recht schnell. Dann war ich ein paar Wochen später in dieser psychosomatischen Klinik und da war dann Medienabstinenz angesagt und ich konnte auch mich dann entscheiden, da überhaupt nicht zu masturbieren und gar nichts mit Sex zu machen, auch keine, irgendwie nicht eine Affäre mit Mitpatientinnen anzufangen oder so. Das hätte es, also diese Möglichkeit hätte es sicherlich gegeben, aber ich wusste, wenn ich nochmal auf die Füße kommen will, dann muss ich auf diese Sachen verzichten. Und das habe ich auch gekonnt und ich habe dann eben da die Literatur von diesen 12-Schritte-Programmen gefunden, wo es um Sexsucht geht und dann habe ich aus der Literatur heraus, also aus den Erfahrungen, die da geschildert werden, habe ich dann verstanden, ich bin ein Sexsüchtiger. Ich muss sexuell abstinent werden, wenn ich jemals noch wieder aus diesem depressiven Loch rauskommen will.
Welche Rolle spielt AS jetzt heute aktuell für dich, um eben, ja, ich sag mal, in einem guten Gemütszustand zu bleiben?
Ja, AS ist, ich brauche weiterhin auch einfach quantitativ und auch qualitativ sehr viel Hilfe, um abstinent zu bleiben. Und um mein Denken zu verändern. Mein Denken und Fühlen zu verändern. Also Sucht ist eine wahnsinnig starke Krankheit und unheimlich subtile Krankheit. Ja? Also die arbeitet, die, also meine Krankheit hat meinen Intelligenzquotienten und alle meine Begabungen kann sie in Dienst nehmen. Ja? Ich kann also mich, wenn ich besonders schlau bin, kann ich mich umso schlauer selbst davon überzeugen, dass es doch eigentlich nicht so schlimm ist, wenn ich doch nochmal zu der Droge zurückkehre. Und um sozusagen diese Selbstverarschung, sag ich mal, irgendwie auszutricksen, braucht es eben die Hilfe anderer, die Erfahrung mit der Genesung, also mit dieser Krankheit haben und mit der Genesung davon. Ich bin für meine Abstinenz und für meine Genesung von meiner psychischen Störung angewiesen auf Gleichgesinnte, die Erfahrung haben mit der Genesung. Dafür muss ich viel in Kontakt sein mit AS. Also ich sage für mich, ich muss. Ja. Bei uns ist alles freiwillig. Niemand muss das tun als Vorschrift oder so. Ja. Aber ich habe für mich rausgefunden, ich muss das tun, um geistig in der Spur zu bleiben und abstinent zu bleiben und auch geistig in der Spur zu bleiben. Ich gehe also immer noch, auch nach 5 Jahren, immer noch sehr viel in Meetings, mehrere die Woche. Ich habe täglich Telefonkontakt mit Menschen aus diesem Programm und beschäftige mich weiter mit den spirituellen Prinzipien, die wir da lernen können. Also es sind Prinzipien, aber es geht eben darum, wie können wir diese Prinzipien in unseren Beziehungen, in unserem Leben, in unserer Arbeit, in unserer Familie und so weiter anwenden. Und das ist ein lebenslanges Lernprogramm für mich und deswegen nutze ich das weiter. Und es hat auch gleichzeitig wie so eine Funktion von einer Familie oder einem sehr engen sozialen, kollektiven Zusammenhang. Und es versorgt mich einfach mit emotionaler und intellektueller und spiritueller mentaler Kraft und Orientierung, die ich brauche, um als Süchtiger im Leben klarzukommen und eben auch, also ich will ja auch zufrieden und glücklich sein und das ist das, was ich da eben auch bekomme, was ich alleine nicht haben kann.
Ich will auf jeden Fall natürlich auch noch deine Geschichte hören, Maren. Vielleicht kannst du mal erzählen, was du erlebt hast, wie du sagen würdest, wie deine Kindheit und Jugend oder wie die verlaufen ist, aber auch wie dann quasi vielleicht dieses für dich ungesunde Beziehungs- oder Sexleben vielleicht daraus auch entstanden ist. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, also beschreiben kann ich es, erklären kann ich es nicht. Ja, ne? Also klar. Ich stehe manchmal selber so ein bisschen rätselhaft davor und ja, ich bin aufgewachsen mit Mutter und Vater. Ich habe eine Schwester, also wir waren zu viert. Und ich würde selbst heute noch sagen, das war in Ordnung. Also wir sind versorgt worden. Gut, es war zu damaligen Verhältnissen auch angemessen liebevoll. Heute würde ich sagen, ja, es hätte ein paar mehr Umarmung sein können. Es hätte ein bisschen mehr Zeit sein können. Meine Eltern waren beide berufstätig. Aber ich bin als Kind nicht geschlagen worden. Also ich war eher ein sehr stilles Kind. Habe auch lange gesagt, oder dass ich sehr schüchtern bin und mich oft nicht so getraut habe. Und habe auch später erst sehen können, dass ich schon als Kind viele, viele Ängste hatte. Also ich war auch sehr ängstlich. Und vor allem, was bei mir dann war, dass in der Schule zunehmend Versagensangst dazugekommen ist. Also ich war eher eine sehr gute Schülerin und habe, glaube ich, versucht, durch Leistung vieles auszugleichen, mir vielleicht auch vieles zu holen. Anerkennung, Zuwendung, was man so sagt. Aber das sind mehr Erklärungen, die aus dem Erwachsenenalter herauskommen, die ich als Kind nicht wirklich gesehen und wahrgenommen habe. Aber ich weiß, dass ich wahnsinnige Versagensängste hatte in der Schule und später dann auch im Studium. Und ja, bezogen auf die Sexualität, woran erinnere ich mich? Ich bin aufgeklärt worden von meiner Cousine. Da war ich, glaube ich, in der zweiten oder dritten Klasse. Ich kann mich an den Moment noch erinnern, aber ich kann mich da zum Beispiel schon gar nicht erinnern, was ich empfunden oder gefühlt habe, was das mit mir gemacht hat. Und ich glaube, das ist so der entscheidende Bereich, mit dass ich irgendwann als Kind mich von meinen Gefühlen abgeschnitten habe. Also über Gefühle haben wir auch nicht gesprochen früher. Das war auch nicht angesagt. Also die Frage, wie fühlst du dich? Die wir heute durchaus unter Freunden stellen, die gab es damals gar nicht. Ich habe vielleicht auch gar nicht gewusst, was ich sagen soll. Ich kann mich nur erinnern, dass ich, da war ich glaube ich in der 7. Klasse mal in diesem tristen November, sehr, sehr große Angst hatte. Ich hatte Angst vorm Sterben, obwohl ich weder krank noch sonst irgendwie war. Und immer wenn abends die Sonne vom Himmel fiel, dann kriegte ich meine meine Weinattacken und naja, und meine Eltern haben damals, vor allem mein Vater, erst versucht mit Vernunft, ne, so, ja, isst doch nicht und hör auf und das bringt doch nichts und weiß ich wie was. Und dann wurden sie aber ungeduldig und dann, ja, bin ich beschimpft worden, hör auf, das ist albern und wie auch immer. An diesen Moment kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und diese Angst, die zog sich eigentlich dann immer wieder mal durch mein Leben. Genau, und was ziemlich zeitgleich kam, ich war damals, ich glaube mit 12 oder 13, da habe ich damals die Selbstbefriedigung entdeckt. Und das war dann, ja, das Mittel meiner Wahl, um mich einfach besser zu fühlen. Also um zu entspannen, den ganzen Stress des Tages, abends dann sozusagen wegzumachen, mich anders zu fühlen. Und da sehe ich heute für mich so den Einstieg in dieses Süchtige. Also ich habe das dann gefüttert mit Fantasien, ja, Fernsehfiguren, keine Ahnung, Schauspieler, Sportler, durchaus auch reale Personen, meistens Autoritäten, also weniger Gleichgesinnte, sondern ich glaube unterm Strich heute, würde ich sagen, Menschen, vor denen ich eher Angst hatte. Angst. Und um mich die Angst nicht zu spüren, bin ich in Lüsternheit gegangen. Und das konnte ich tatsächlich auf Knopfdruck machen, kann ich mich noch erinnern. Also wenn irgendwelche, ja, Professoren oder wie auch immer in der Uni, ich weiß, noch mehr Angst gemacht haben, dann habe ich innerlich einen Schalter umgelegt und bin in irgendwelche Fantasien gegangen und Beziehungsfantasien und ja, und das fühlte sich alles viel besser an und ja, das war so das eine.
Außerdem erinnert sich Maren, war sie schon als junge Teenagerin sehr interessiert an erotischer Literatur und Bildern. Mit Mitte 20 lernte sie einen Mann kennen, der, wie sie heute glaubt, auch sexsüchtig war. Sie bekommen ein Kind und die Beziehung geht in die Brüche.
Da bin ich das erste Mal dann emotional abgestürzt. Und das, glaube ich, ist so mein eigentliches Muster. Also weniger, ich glaube, meine Not war weniger die Selbstbefriedigung. Zuletzt dann auch durchaus mit Pornos, um mich so ein bisschen anzufeuern. Sondern dieser Glaubenssatz, ich bin nur vollständig, wenn ich eine Beziehung habe. Und als junger Mensch habe ich immer den Glaubenssatz oder geglaubt wirklich, ja, ich werde mit 18 heiraten und dann ist alles gut und dann ist alles schön und meine emotionale Not ist weg, meine Ängste sind weg und ich bin nur noch glücklich. Und ja, und so ist es nicht gekommen, ganz im Gegenteil. Ich habe meine letzte Beziehung ist, und dadurch bin ich wieder zu AS gekommen, 2020 oder eben vor ein paar Jahren jetzt zerbrochen. Und ich habe 3 längere Beziehungen gehabt und jedes Mal danach bin ich emotional so abgeschmiert. Und was eben auch, glaube ich, bezeichnend für Süchte ist und jedes Mal was heftiger und schmerzhafter. Ich bin jedes Mal danach, nee, diesmal nicht, aber die anderen beiden Male dann auch in Therapie gegangen. Die Therapie hat mir auch sehr geholfen, um wieder auf die Beine zu kommen. Und ich habe nach der zweiten Trennung dann, das war 2005, 2006, da habe ich dann zu den Selbsthilfegruppen gefunden. Mein Weg ging über CODA, also anonyme Co-Abhängige. Also Co-Abhängigkeit ist wohl auch, glaube ich, so ein gängiger Begriff, ne? Weil man eben abhängig ist von anderen Menschen und sich dann anpasst. Und ich war auch stolz. Ich habe immer gesagt, ich kann mich an jeden Menschen anpassen. Und ich habe überhaupt nicht gesehen, dass ich mit dieser doch von mir so toll gedachten Fähigkeit mich selbst völlig verliere. Und das ist das, was ich eben mache in Beziehungen, ne? Ich verliere mich völlig. Und wenn dann die Beziehung zu Ende geht und auch die letzte Beziehung war, die war auch nicht mehr gut zum Ende, ja. Und mein Tiefpunkt war eben das, was wir dann auch so beschreiben, dieser unsägliche emotionale Schmerz, eine totale Verzweiflung, eine Verwirrung. Also es ging nicht mehr mit der Beziehung und es ging nicht ohne Beziehung. Und die totale Besessenheit um diese Person in meinem Kopf, die, also ja, sobald ich die Augen aufmachte, habe ich an diese Person gedacht und so wie wir dann auch sagen, und konnte mein Leben auf dem Gebiet, was Emotionalität angeht, überhaupt nicht mehr meistern. Also ich war ja ziemlich am Ende.
Und genau. Das ist ja eigentlich, wenn man eine Beziehung beendet, also zumindest so wie ich Trennung erlebt habe, erstmal noch normal, dass man da viel dran denkt und auch, dass ein großer Leidensdruck da ist. An welcher Stelle hast du gemerkt, übersteigt das bei dir den Rahmen, den das vielleicht bei den meisten anderen einnimmt?
Das kann ich so gar nicht sagen. Ich bin dankbar, dass ich damals zumindest schon so weit eben in 12-Schritte-Gruppen war und im Freundeskreis hatte, wo ich mich zeigen konnte. Also die ersten Jahre, da habe ich ja mit niemandem über sowas gesprochen, ne, über mich selbst. Und ich habe ziemlich geklagt und eine gute Freundin, die hat dann tatsächlich gesagt, das hört sich für sie an, als ob ich bei AS Hilfe finden könnte. Und ich war ja tatsächlich 10 Jahre vorher schon mal bei AS und habe mich dann an so ein paar entscheidende Sätze erinnert aus der Literatur. Und ja, das leuchtete mir ein. Und so bin ich dann vor gut 3 Jahren jetzt wieder bei AS aufgeschlagen und habe vom ersten Tag an die Trockenheitsdefinition einhalten können für mich. Also es war dann überhaupt kein Problem, sofort mit Selbstbefriedigung aufzuhören. Und ja, und habe dann dort die Unterstützung bekommen, die mich letztlich dann auf den Weg gebracht hat.
Die anonymen Sexaholiker gibt es seit 1984. Die erste Gruppe gründete sich in München. Sie sind einer von vielen Ablegern der anonymen Alkoholiker, die es seit Anfang der 50er Jahre in Deutschland gibt. Ein Kernelement dieser Selbsthilfegruppen ist das 12-Schritte-Programm, das unter anderem mit einem besonderen Buch vermittelt wird.
Ich beziehe mich jetzt mal auf die anonymen Alkoholiker, die ja sozusagen dieses 12-Schritte-Programm in die Welt gebracht haben. Die haben das Buch 1939, glaube ich, ist das geschrieben worden. Das nennt sich das Big Book oder auch das Blaue Buch im deutschen Raum. Und daran so ein Stück weit angelehnt ist es eben, gibt es auch ein Buch für uns anonyme Sexoholiker. Und das ist weiß im Einband und heißt eben bei uns Weißes Buch.
Und da ist eine Anleitung drin oder so Gedankenstützen oder was findet sich in dem Buch?
Ja, da wird beschrieben, was wir so unter Sexsucht verstanden wird, ne? Vor allem der schon erwähnte Begriff der Lüsternheit hat dort einen relativ zentralen Platz. Dann werden die Schritte beschrieben. Also wir arbeiten ja nach diesem 12-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker, was eben dann zu der Veränderung führt, die wir uns alle erhoffen. Und dann gibt es dort auch Lebensgeschichten, so viel ich weiß. Also wo Freunde dann aus dem Programm berichten, wie es ihnen gegangen ist.
Genau. Und du hast gerade einen Begriff verwendet, trocken, irgendwas mit trocken, Trockenheitsphase oder sowas?
Ja, Trockenheitsdefinition.
Die Trockenheitsdefinition. Ja. Und wie ist die formuliert?
Also wir bei AS sagen, dass wir zur Genesung nur kommen, wenn wir uns wirklich sexuell trocken sind. Und die Trockenheitsdefinition lautet, dass wir Abstand nehmen von allen sexuellen Handlungen, sei es mit sich selbst oder mit anderen außer dem Ehepartner.
Du sagtest jetzt gerade schon, dass du seit, ich glaube, 2020 trocken bist. Ist das richtig?
Nee, seit Anfang 23 jetzt.
Simon, bei dir ist es auch seit 3 Jahren ungefähr, oder?
Nee, seit fünf Jahren. Seit dem 27. August 2020.
Und habt ihr seitdem Partner oder eine Partnerin gehabt? Also ist es wirklich so, wie man sich das vorstellt? Es findet gar nichts mehr statt?
Nee, es findet kein Sex statt, genau. Ich habe seitdem keine Partnerin gehabt. Also ich strecke jetzt so langsam so ein bisschen die Fühler aus und verabrede mich mal hier und da mit einer Frau, um sozusagen die Möglichkeit zu schaffen, dass ein romantisches Interesse entstehen könnte untereinander oder so. Aber das mache ich eben ganz behutsam und ganz langsam. Und was für mich vor allen Dingen wichtig war, erstmal in diesen ersten Jahren der Abstinenz eben diese 12 Schritte zu arbeiten und was mich zu einem emotionalen und geistigen Zustand gebracht hat, wo ich erstens mir nicht mehr böse bin für das, was ich verbockt habe und versäumt habe so im Leben. Und zweitens einen Zustand erreicht habe, wo ich wirklich zutiefst empfinde, dass ich glücklich sein kann, egal, ob ich eine Partnerin habe oder nicht und egal, ob ich Sex habe oder nicht. Also für mich ist mittlerweile, also intellektuell habe ich das vielleicht schon früher verstanden, aber mittlerweile ist bei mir auch im Herzen angekommen, dass ich, wenn es so sein soll, bis an mein Lebensende glücklich sein kann, auch wenn ich nie mehr Sex habe.
Das ist wahrscheinlich ja realistisch, das umzusetzen, dass man jetzt zum Beispiel keine Pornos anschaut, sage ich mal. Die müsste man ja aktiv suchen. Aber es ist ja so allgegenwärtig, diese Sexualisierung im Gefühl von allem, also Werbung oder auch in Filmen gibt es ja explizite Szenen. Wie geht ihr damit um?
Also ich versuche, wenn ich es vorher weiß, dann bestimmte Dinge zu meiden. Also bei mir ist es auch weniger jetzt wirklich dieses ganz konkret Sexuelle, sondern eher alles, was in Richtung Beziehungssucht geht, Romantiksucht, also sowas. Das heißt, es gibt einen ganzen Bereich von Filmgenre, der für mich tabu ist.
Was wäre das zum Beispiel, Rosamunde Pilcher?
Gut, das habe ich Gott sei Dank noch nie so richtig gemocht, aber das würde so in die Richtung so ein bisschen gehen, tatsächlich. Also auch an Literatur und sowas versuche ich zu meiden. Ich muss auch aufpassen mit Musik durchaus, also alle die Dinge, wo ich mich selber dann früher so in Beziehungsfantasien habe begeben können, da muss ich einfach aufpassen. Und was ich aber mit Erschrecken dann, nachdem ich trocken geworden bin, festgestellt habe, dass ich tatsächlich auf einzelne Menschen so anspringe, ne? Also mitten im Straßenverkehr, auf der gegenüberliegenden Straßenseite läuft eine Person und bei mir klopft plötzlich Lüsternheit an, ja? Und es war damals erschreckend, das überhaupt festzustellen. Intellektuell habe ich irgendwann gedacht, du kennst die Person überhaupt nicht, was soll das? Aber wir sagen ja auch, wir sind machtlos über unsere Sucht. Und unser Werkzeug, was wir dann anwenden und was gut funktioniert, wenn ich dran denke, dass ich dann in dem Moment kapituliere. Ja, ich bin machtlos darüber. Also nicht zu kämpfen gegen dieses Gefühl mit Fäusten in der Tasche, sondern einzugestehen, ich bin machtlos darüber. Und zu dem 12-Schritte-Programm gehört auch, dass es darum geht, eine Kraft zu finden, die größer ist als wir selbst. Die Kraft wird gerne höhere Macht genannt. Wir können auch, oder manche und ich auch, sagen inzwischen auch Gott dazu. Und dass ich das in dem Moment einfach kapituliere und abgebe an diese höhere Macht und gucke, wo kann ich irgendwo nützlich sein für andere, Dienst tun, im Zweifelsfall, was immer geht, irgendwo Müll aufheben. Und dann zieht sich dieses komische Gefühl von Lüsternheit tatsächlich auch wieder zurück. Es war sehr heftig, nachdem ich trocken geworden bin, tatsächlich, wo ich wirklich dachte, mein Gott, das springt mich ja hier dauernd an. Und früher habe ich es ja bewusst angeknipst, aber inzwischen ist es eben so, dass ich es nicht mehr haben wollte und es aber trotzdem kam. Und ist mir auch nicht so leicht gefallen, das zu akzeptieren, dass das so ist. Das geht inzwischen und inzwischen ist es so, dass ich es auch eher zurückschrecke, wenn sich's meldet und dann nach den Werkzeugen greife, weil ich einfach weiß, wenn ich mit Lüsternheit einsteige in eine Beziehung und so war es immer, dann ist das irgendwie schräg von Anfang an.
Es ist fällt mir manchmal so ein bisschen schwer, aus dieser, ich sag mal, sexpositiven Generation heraus, da diese Grenzen so klar zu sehen. Also zum Beispiel auch, ich sag mal, viele Menschen sind irgendwo und sehen jemanden vielleicht auch in der Disco oder in der Bar oder auch auf der Straße und denken, oh, der ist aber ein attraktiver Mensch, den finde ich aber jetzt interessant. So, da quasi jetzt durch meine Erfahrung, die ja eine ganz andere ist, das abzugrenzen zu der Erfahrung, die du jetzt beschreibst, fällt mir wahnsinnig schwer. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich ahne, was du meinst. Und es ist einfach so, dass ich eben zu den Menschen gehöre, die, warum auch immer, ich weiß es nicht, aber die das eben süchtig missbraucht haben. So wie vielleicht auch die Alkoholiker eben kein Alkohol mehr vertragen und trinken können. Und es ganz, ganz viele Menschen gibt, die Alkohol genießen können und denen das gar nichts ausmacht. Und so ist das uns oder bei mir. Ne?
Und dann macht es auch wieder sofort Sinn, weil es ist ja klar, es ist so wie der kleinste Schluck dann wieder vom Wein oder so, ne?
Genau, und dann kann es passieren, ich bin sofort wieder voll drauf und deswegen, habe ich es irgendwann verspielt, warum auch immer, keine Ahnung. Das Schöne an dem Programm ist auch, dass wir uns selbst vergeben können und dass wir einfach an einen Platz kommen, wo sowas wie Selbstvertrauen und Selbstliebe vielleicht auch das erste Mal überhaupt wächst und gedeiht.
Aber ich finde auch gerade diesen Gedanken, den ich gerade hatte, ich finde, der ist so exemplarisch auch für die Situation quasi, für die Rolle, die diese unterschiedlichen Süchte, also Alkoholsucht und Sexsucht in unserer Gesellschaft spielen. Das eine ist total selbstverständlich und bekannt, also sicherlich trotzdem noch auch häufig ein Tabu, aber es ist zumindest schon sehr viel besprochen. Und man kann sich leichter reinversetzen, als jetzt eben in die Sucht, mit der ihr eben diese Erfahrung jetzt macht und gemacht habt.
Was ich merke und was ich mir wünsche, so wie bei der Alkoholsucht auch, dass man zunehmend erkennt, dass das echt eine Krankheit ist. Ja? Also wir sagen immer, wir sind krank, wir sind keine schlechten Menschen, wir sind kranke Menschen. Wir sind nicht schlechte Menschen, die gut werden wollen, sondern kranke Menschen, die gesund werden wollen.
Und es ist ja auch tatsächlich in der Tat eine anerkannte Krankheit seit einigen Jahren, oder?
Der internationale Katalog von Störungen oder von Krankheiten, der wird ja immer nach ein paar Jahren immer wieder neu aufgelegt. Also nach dem neuesten Forschungsstand, es gab zuletzt das ICD-10, da gab es Sexsucht noch nicht als Diagnose. Es gibt im ICD-11 jetzt eine Diagnose, die so oder so ähnlich heißt. Aber auf jeden Fall ist das jetzt zum ersten Mal offiziell eine Störung. Und der Hintergrund ist auch, dass tatsächlich, also ich mache eben auch Öffentlichkeitsarbeit für AS und ich habe auch früher Öffentlichkeitsarbeit für NA gemacht. Und das Interessante ist, es gibt eben für Drogensucht und Alkoholismus gibt es schon längst an den Universitäten Lehrpläne, was das ist und wie man damit umgeht als Fachleute im Suchthilfe-Business oder Betrieb. Und das gibt es eben für Sexsucht noch nicht. Ja, also Sexsucht ist, wird, oder wenn dann erst ganz seit ganz kurzer Zeit an den Universitäten im Lehrplan überhaupt behandelt. Und die Folge ist, oder die Konsequenz für uns ist, dass es für uns im Moment eine große Offenheit gibt. Also für das Phänomen Sexsucht darüber mehr zu erfahren und auch darüber mehr zu erfahren, was Sexsüchtigen helfen kann. Es scheint auch gesellschaftlich einfach ein Riesenphänomen zu sein. Also ich habe vor einer Zeit eine Nachrichtensendung gehört, wo es darum ging, dass sehr viele junge Männer heutzutage Erektionsstörungen haben. Ja. In dieser Podcast, die Experten, die da gesprochen haben, die haben alle möglichen Erklärungen dafür versucht zu finden. Also niemand hat die Erklärung Internetpornografie ins Spiel gebracht. Ich hätte am liebsten da angerufen, es war aber keine Bürgerbeteiligung da vorgesehen. Aber ich habe irgendwie innerlich gegrinst, weil ich dachte, Mensch, guckt doch mal, was die Suchbegriffe im Internet so sind. Ja, dann würdet ihr vielleicht auf die Spur kommen oder auf eine Spur kommen. Ich denke, es ist endemisch. Ja? Also ich glaube, dass sehr, sehr viele, gerade Männer, aber nicht nur Männer eben, dass es eine sehr große Rolle spielt. Medienmissbrauch sowieso, aber eben mit Sex, Erotik, Pornografie nochmal ganz besonders auch.
Also ich würde jetzt auch sagen, dass immer mehr und immer früher sexualisierte Bilder auf Kinder und Jugendliche einwirken. Ist das schon quasi der Samenkorn einer potenziellen Sucht? Also ist das was, wo ihr schon eine große Gefahr drin seht? Weil du hast dir selber erzählt, Simon, dass es eigentlich die pornografischen Bilder deiner größeren Brüder waren, die vielleicht ein bisschen zu früh auch auf dich getroffen sind.
Ja, es war natürlich auch ein Mangel da, der mich auf diesen Reiz besonders hat, in einer besonderen Weise hat reagieren lassen. So. Und es ist immer die Frage, was wäre gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Aber ja, für mich war damals Pornografie dann eben wie so ein, ja, das war eben der Blitzableiter, den ich damals gefunden habe. Ja. Und da werden eben junge Menschen, die heute nach einem Ableiter suchen für ihre Schmerzen oder was auch immer sie belastet, eben noch sehr viel leichter und auch sehr viel massiver, finde ich. Ja. Also wir hatten neulich in meiner Stammgruppe in der Stadt, wo ich wohne, einen Neuankömmling sitzen, der ist 19 Jahre alt und der hat erzählt, dass er seit er 11 ist oder so täglich stundenlang Pornografie konsumiert hat und dass er schon mit Der hatte schon mit 14 oder 15 seine erste Freundin und hatte gleich in dieser Beziehung schon Erektionsstörungen. Ja. Also das ist so ein Beispiel, wo ich tatsächlich einem dieser Menschen gegenübergesessen habe, von denen ich vermute, dass es die massenweise gibt heutzutage in unserer Gesellschaft, aber wo ich den wirklich live gegenübergesessen habe und den erzählen habe, der hat auch geweint in dieser Sitzung. Ja, die mit dieser Flut von Bildern eben überschwemmt sind und ja, und da feststecken. Ja. Und vom Bildschirm oder vom Handy festkleben. Hm. Ja.
Und was würdest du Eltern raten? Wie kann man da unterstützen, dass da die Kinder und Jugendlichen einen Umgang mitfinden, der sie vielleicht nicht schädigt?
Ich denke, die Experimente werden ja jetzt aus dem Boden schießen, wie Pilze. Dass Schulen, aber auch ganze Staaten, wie zum Beispiel jetzt Australien, eben versuchen, den Mediengebrauch für Jugendliche einzuschränken oder irgendwie zu reglementieren. Und ich bin einfach sehr neugierig, was die Forschung uns in 20 Jahren darüber sagen wird, was da die Ergebnisse sind. Ja. Dann weiß man vielleicht besser, was vielleicht hilft, was man Jugendlichen angedeihen lässt an Medien oder auch nicht und wie.
Du, Simon, glaube ich, warst das im Vorgespräch, hast den Satz genannt, die Handlung ist nur die Spitze des Eisbergs. Ab wann sollte ich mir denn Gedanken machen über meinen Umgang mit Sexualität? Also was ist quasi das darunterliegende, was man sich selber vielleicht noch so ein bisschen, oder wie ihr es auch beschrieben habt, so ein bisschen schönredet oder sich so ein bisschen vor sich selber rechtfertigt. Aber wann beginnt der Umgang problematisch zu werden mit Sexualität?
Also meine Erfahrung und auch meine Beobachtung ist, dass ein Süchtiger wird niemals sein süchtiges Verhalten hinterfragen, außer in der Situation, wo er das erreicht hat, was wir einen Tiefpunkt nennen. Also wo sozusagen die Flut der Schmerzen größer ist als die Mauer der Leugnung. Also höher ist als der Deich der Leugnung. Ja, also wir glauben ja, also ich kenne mich als einen Menschen, der glaubt, was er gern glauben möchte. Ja, also was ich glaube, ist nicht so sehr davon abhängig, was wirklich wahr ist oder was die Fakten sind, sondern mehr von dem, was ich mir wünsche. Häufig. Ich versuche das zu verändern mit Hilfe des Programms, aber das ist, glaube ich, meine Grundeinstellung. Und dass ich, wenn ich mir so ein Selbstbild und so ein Weltbild erarbeitet habe, das für mich stimmig ist, und das war eben früher dieses Süchtige, das werde ich erst, also dieses Gedankengebäude werde ich erst zulassen, dass es eingerissen wird, wenn der Schmerz groß genug ist. Ich hatte Anzeichen, ja, ich hatte eine Menge Anzeichen, ich hatte eine Menge Hinweise, dass ich ein Problem habe mit Sex und bin denen nicht gefolgt, ja. Ich bin in die Suchtgruppe gegangen, in die NA-Gruppe, in dem Gebäude, wo an demselben Abend parallel ein AS-Meeting lief. Ich wusste, dass auch ein NA-Freund, also ein Freund aus diesem anderen Programm, der ging da auch hin, ja. Und ich hätte nur mal mitgehen brauchen, ja? Aber ich habe es jahrzehntelang nicht gemacht, ja? Bis zu dem Punkt, wo der Schmerz eben groß genug war. Und ich glaube, das ist im Leben jedes Süchtigen irgendwie so ein Punkt, der eben erreicht. Also sich dem AS-Programm anzuschließen, das wird man nicht machen, wenn man nicht irgendwie mit der Nase im Dreck gelegen hat. Das glaube ich einfach, die meisten werden das nicht tun. Ja? Auch viele, die in unsere Gruppen kommen, bleiben wieder weg, ja? Weil es ist einfach, also sich da hinzusetzen und irgendwie furznüchtern über diese Prinzipien zu sprechen und ehrlich zu sein über seine Krankheit und so, das macht man nicht zum Spaß, ja, sondern das macht man erst, wenn, also für mich war die Entscheidung, sexuell abstinent zu werden, war eben eine Entscheidung, ich möchte lieber ganz auf Sex verzichten, als die Sexualität leben zu müssen, die ich davor leben musste. Dann lieber kein Sex. Das war die Entscheidung, ja.
Also ich kann nur unterstreichen, was Simon gerade gesagt hat, dass diese, hat mir gerade gefallen, dass so diese Mauer der Verleugnung einfach von diesem Flut des Schmerzes überspült werden muss. Deswegen glaube ich, dass wenn wir jetzt noch Symptome suchen, das wäre so ein intellektueller Zugang. Und das mag alles logisch und einleuchtend sein, aber ich glaube, dass ein Süchtiger damit nicht wirklich erreicht wird. Und was mir bei dem ganzen Thema jetzt noch so durch den Kopf ging, und das verlässt jetzt eher sogar den Rahmen von AS. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch in der Hand gehabt, das hieß Im Zeitalter der Sucht. Und in dem Buch wurde unter anderem gesagt, dass nahezu alle Menschen in unserer westlichen Gesellschaft oder Welt auf irgendeine Art und Weise süchtig sind. Und es gibt auch den Spruch, dass die Sucht Beine haben. Also wenn du eine zumachst, ne, dann läuft sie woanders hin. Und dann können wir jetzt das Essen nehmen oder... Ich selber bezeichne mich durchaus auch als arbeitssüchtig. Und Sucht ist ja irgendwie etwas, wo ich mich selber wegmache. Ja, wo ich mich selber wegmache, mich selber nicht spüren lassen kann oder will, was ich da eigentlich spüre. Und da, glaube ich, müsste, wenn überhaupt, ein gesellschaftlicher Ansatz kommen, weil vorhin auch nach Kindern gefragt wurde. Ne? Und ich glaube nicht, dass es die pornografischen Bilder selber sind, die uns in die Süchte treiben. Klar, die haben dann diesen sehr schnellen Zugang und so weiter. Aber da ist ja im Vorfeld schon irgendwas was da, ja, aber ja, was diese Kinder letztendlich unglücklich sein lässt. Ich drücke es jetzt mal so aus. Und dieses Unglücklichsein, das ist uns in den seltensten Fällen bewusst. Noch sprechen wir drüber. Ja, und dann finden wir irgendeine Lösung. Ne? Sei es jetzt Alkohol, Arbeit, Leistung, Sex, Pornografie, Essen. Und insofern, obwohl ich es lange echt auch verflucht und habe gedacht, verdammt nochmal, muss es dann, wenn schon, dann ausgerechnet diese Sucht auch sein, komme ich doch langsam auch an so einen Punkt, wo ich dankbar bin. Wo ich dankbar bin für meinen Tiefpunkt, weil ja, mein Leben sich einfach so verändert hat, was ich nie im Leben geglaubt hätte, dass ich das noch erfahren darf. Weil ich wirklich gedacht habe, ja, ich bin einfach so in meinem Charakter, in meiner Persönlichkeit. Und siehe da, Dinge können sich ändern, ja.
Ich frage auch so ein bisschen nach dem Symptom, weil ich das Gefühl habe, bei Alkoholismus ist das so eine viel klarere Sache von außen. Also ein bisschen zur roten Nase oder dem Geruch, ja, also ich glaube, wenn das es schon helfen kann, wenn das Außen erkennt oder es vielleicht eher anerkennt als die Person selbst und sagen kann, hör mal, ich beobachte, dass dir geht's nicht gut, das und das sind ganz, ganz klare Hinweise, kann ich dir irgendwie helfen, das zu ändern? Und da frage ich mich halt, ob es diese Dinge, die man von außen erkennen kann, auch im Zusammenhang mit Sexsucht gibt.
Also wenn die andere Person einen Einblick hat, ich hatte ja gesagt, ne, bei mir war es ja tatsächlich so, dass eine Freundin gesagt hat, über all meinen Stöhnen und Klagen, für sie hört sich das nach Sexsucht an und ich könnte bei AS Hilfe finden und so war es ja auch. Aber ich war auch bereit zu gucken und mir Hilfe zu holen. Ne? Und wenn der Mensch nicht an dem Punkt ist.
Aber was war das von dem, was du erzählt hast, was sie quasi dann mit der Sexsucht in Verbindung gebracht hat?
Ja, ich glaube, das war tatsächlich meine Besessenheit um die Person in meiner letzten Partnerschaft, ne, weil ich war immer wieder auf der anderen Straßenseite und immer wieder, ne, ja, hätte doch und wenn und aber, ich weiß das gar nicht mehr so im Detail, ne, einfach dieses Verrücktsein drumherum, ja, dieser Wahnsinn in meinem Kopf, genau. Den hat sie, glaube ich, gespürt und wahrgenommen und
ich glaube, dass das dieser Punkt einfach unheimlich individuell ist. Es gibt auch bei den anonymen Alkoholikern und bei Narcotics Anonymous eine Menge Leute, die abstinent werden und einen Tiefpunkt hatten, obwohl sie noch nie eine rote Nase hatten und noch nie die Hände gezittert haben oder noch nie ein Leberschaden da war, weil der Horror psychisch schlimm genug war. Und das ist einfach sehr individuell. Andere haben längst Delir gehabt und haben sich ihren Körper kaputt gemacht und werden trotzdem nicht clean. Und das ist ein großes Mysterium, wo dieser Punkt individuell ist, dass wir sagen können, okay, ich bin mit dieser Lebensweise gescheitert und ich möchte jetzt alles daran setzen, eine andere zu lernen und abstinent zu werden und eine andere Lebensweise zu lernen. Deswegen arbeiten wir nicht mit einer Diagnose, du bist sexsüchtig, wenn du das und das hast und du musst irgendwie 5 Kriterien erfüllen und dann bist du das so. Wir haben zwar auch so Fragenkataloge, wo man sich testen kann, aber trotzdem, wenn du da die meisten Fragen nicht antickst, heißt das noch nicht, dass du nicht sexsüchtig bist und umgekehrt genauso, ja. Es können einfach Menschen mit Lebenssituationen oder mit Gewohnheiten klarkommen, mit denen andere nicht klarkommen können. Ne? Es können Leute sehr viel Alkohol vertragen und damit klarkommen und beruflich und familiär zurechtkommen und andere können vielleicht mit geringeren Mengen Alkohol scheitern sie schon. Also das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Also was ich von Süchtigen höre, die in so Gruppen gehen, auch eben bei AS, die meisten, die für sich feststellen, dass sie sexsüchtig sind, können das feststellen, weil sie Erfahrungen von anderen hören und sich darin wiedererkennen können. Und das ist eben was nicht allein kognitiv, sondern auch emotional passiert. Und dafür ist es eben so hilfreich, dass wir in den Gruppen, wenn wir da zum ersten Mal hinkommen, es geht gar nicht so sehr darum, dass wir unser Schicksal dann erzählen als Neuankömmlinge, sondern dass wir zuhören, was die anderen über ihr Schicksal zu erzählen haben.
Es ist, glaube ich, schon schwieriger, sich damit zu identifizieren, selbst wenn es zutrifft, als jetzt zum Beispiel mal Alkoholismus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Kollegen oder einer Kollegin erzählt habe, du, ich nächste Podcast-Folge, Thema Sexsucht, dann kam oft so entweder irritierte oder so amüsierte Reaktion, weil die Leute einfach mit dem Begriff wirklich das gar nicht einordnen konnten, was das bedeutet und dass das wirklich auch eine Ernsthaftigkeit hat. Wie erklärt ihr euch, dass das eigentlich gar nicht, ich sag mal, gar nicht so richtig ernst genommen wird?
Als Sexsüchtiger, also es beeinträchtigt meine wichtigsten Beziehungen zu Familie, Freunden, Kollegen. Es zerstört sie, ja. Es raubt ganz viel meiner Lebenszeit. Also wenn ich jeden Tag stundenlang am Rechner klebe und mir solche Bilder anschaue, ich mache keinen Sport mehr, ich habe keine sozialen Kontakte mehr oder kaum noch. Das hat durchaus, also bei vielen von uns, das Ausmaß, wie es auch Alkoholismus oder Drogensucht hatte. Also das macht man sich viel nicht klar, ja, dass Menschen, die diese Sucht haben, wirklich, wirklich isoliert leben, abhängig leben von einem Medium. Manche von uns, wenn sie abstinent werden, Also die sehen zum ersten Mal, wie es in ihrer Wohnung aussieht, ja, weil sie die ganze Zeit nur am Bildschirm gehangen haben. Das kann schon sehr extrem, also das ist vielleicht vielen Menschen nicht klar, dass Sexsucht auch sehr extrem sein kann. Also wirklich sehr extreme Ausmaße annehmen kann und wirklich zu einer fürchterlichen Verwahrlosung führen kann. Und zu einer fürchterlichen Einsamkeit.
Und bei Pornosucht könnte ich mir vorstellen, dass das auch durchaus finanzielle Aspekte haben kann.
Ja, ja, viele, die zu uns kommen, haben große Mengen Schulden, ja, weil sie vielleicht im Internet viel Geld ausgegeben haben oder bei Prostituierten oder Dating. Hast du nicht gesehen? Ja, ja, manche von uns haben große Mengen Schulden. Bei vielen von uns das mit Drogensucht auch kombiniert oder mit Spielsucht oder was auch immer. Ja, also es gibt fürchterliche Schicksale. Also meine Vision ist, dass in 20 Jahren in jeder psychotherapeutischen Praxis und in jeder Psychiatrie die Information angekommen ist, wenn du ein Problem mit Sex hast, geh ruhig mal in so eine Gruppe von den anonymen Sexaholikern. Da kannst du das feststellen, ob du süchtig bist. Genau, das wäre sowas, wo ich eindeutig sagen könnte, da können wir Unterstützung gebrauchen von jedem, ja, von Politik, von Wissenschaft, von Medien, von Schule und so weiter und so fort.
Ich habe im Laufe dieses Gesprächs viel zu meiner Perspektive generell auf das Thema Sucht dazugewinnen können. Dank der Erklärungen von Maren und Simon konnte ich viel besser nachvollziehen, was es bedeutet, süchtig nach Sex zu sein. Natürlich ist es bei Sex besonders einfach, weil das eh die meisten im Verborgenen tun und es irgendwie auch allgemein als erstrebenswert gilt, möglichst viel davon zu haben. So lässt es sich natürlich besonders leicht schönreden, auch wenn es vielleicht irgendwann ein Maß übersteigt, das einem gut tut. Ich muss aber auch sagen, dass ich mehr denn je nachvollziehen kann, was Maren meint, wenn sie sagt, dass Sucht in unserer Gesellschaft sehr präsent ist. Wie oft Menschen in jeder freien Sekunde in ihre Bildschirme starren, süchtig nach neuen Bildern und Videos, nach Anerkennung und Wahrnehmung ihrer Posts und Stories, süchtig nach den trendigsten Klamotten und Dingen, die uns als Glücksbringer von Marketing-Experten präsentiert werden. Und es ist so, wie Simon sagt, wir können erst dagegen angehen, wenn wir es als Verhaltensweise wahrnehmen, die uns unterm Strich eigentlich eher belastet als wirklich bereichert. Ich frage Simon und Maren am Ende noch, was sie sich eigentlich für die Zukunft wünschen.
Also ich habe durch die 12-Schritte-Gruppen, in denen ich mich jetzt seit etwa 20 Jahren bewege, tatsächlich ja, zu einem inneren Frieden gefunden und zu einer inneren Zufriedenheit auch und Dankbarkeit. Und das ist so etwas, was ich mir für uns alle Menschen wünsche irgendwie. So, dass wir Frieden finden in unserem Inneren und auch im Äußeren. So, dass wir einfach so, wie ich glaube, wir eigentlich umgehen sollten hier oder dafür auch gemacht worden sind oder wie auch immer. So, dass wir alle ja, mit mehr Ruhe und liebevoller miteinander umgehen können, so dass jeder sein Talent, was ihm mitgegeben wurde, so letztlich irgendwie voll entfalten kann, zu seinem eigenen Wohle und zum Wohle aller. Klingt jetzt sehr groß, aber ich muss ehrlich sagen, dass diese innere Gelassenheit und Zufriedenheit, zu der ich finden durfte, wirklich mit das größte Geschenk für mich ist, was ich erfahren habe.
Ja, also ich versuche mir das Wünschen auch so ein bisschen abzugewöhnen. Aber wenn ich mir was wünschen soll, dann würde ich mir einfach wünschen, dass ich noch immer weniger einfach an mir selbst und der Welt auszusetzen habe, weil es gibt eigentlich auch gar nicht so viel auszusetzen. Und ja, dass ich weiter lerne, immer besser zuzuhören und mich für andere zu interessieren auch und irgendwie so, ja, dass es immer selbstverständlicher für mich wird, mit anderen wirklich in Verbindung zu sein und nicht nur mit ihnen Kontakt aufzunehmen, um irgendwelche eigenen Wünsche oder Bedürfnisse zu befriedigen.
Wenn du ein Thema vorschlagen möchtest oder deine Geschichte erzählen willst, dann freue ich mich, wenn du dich meldest unter tabubruch@mdr.de. Mitmachen geht auch immer anonym. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Am 20. Dezember 2024 rast Taleb A. mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt. 6 Menschen werden getötet, darunter ein 9-jähriger Junge. Mehr als 300 Menschen werden verletzt, zum Teil extrem schwer. Dazu kommen unfassbar viele seelische Verletzte und Traumatisierte. Eine Gewalttat mit so vielen Betroffenen hat es in Deutschland noch nie gegeben. Es sind mehr als 1600 Menschen, Augenzeugen, Ersthelfer, Verletzte und Hinterbliebene. Sie haben gesehen, was niemand sehen sollte, was man niemals wieder vergisst. Im MDR-Podcast Ungebremst begeben sich Jana Merkel und Daniel Salpius auf die Suche nach Antworten. Antworten auf die Frage, wie konnte es so weit kommen? Wie lebt man weiter nach so einer Tat? Und wer übernimmt Verantwortung dafür, dass dieser Anschlag möglich war? Dafür sprechen sie mit Menschen, die dabei waren, die den Horror unmittelbar erlebt haben und deren Leben nie wieder so sein wird wie früher. Sie sprechen mit Helferinnen und Helfern, die an dem Abend Unvorstellbares geleistet haben. Mit denen, in deren Händen die Sicherheit des Weihnachtsmarktes lag. Und erstmals spricht auch der Mann, der Taleb A. gestoppt hat. Ungebremst hört ihr kostenlos und werbefrei in der ARD-Audiothek. Den Link packen wir euch in die Shownotes.
MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.